Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Guten Morgen, Steffen.
Morgen, Dietrich.
Ja, wir haben wieder aktuelle Themen mitgebracht und ich muss ja leider sagen, Finanzverwaltung und der Gesetzgeber, das ist gerade irgendwie so ein bisschen saure Gurkenzeit. Es gibt eher nur kleinere Maßnahmen. Also von daher am Anfang jetzt erstmal nur Hinweise auf BMF-Schreiben. Einmal vom 23. Februar, da wurde das entsprechende Merkblatt zu den Rechten und Mitwirkungspflichten bei der Außenprüfung überarbeitet. Sie wissen vielleicht, solch ein Merkblatt wird den Steuerpflichtigen gern von der Finanzverwaltung in die Hand gedrückt. Und wie gesagt, da gab es dann kleinere Änderungen. Da gibt es also jetzt eine aktualisierte Fassung. Auch vom 23. Februar, auch wieder vom Bundesfinanzministerium, gibt es ja eigentlich jetzt schon was absolut Neues. Das gab es bisher noch gar nicht. Denn es wird ja demnächst der Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz dann doch mal wirklich in Kraft treten und wirksam werden. Da geht es um die Umsatzsteuerpflicht von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Und jetzt hat das Bundesfinanzministerium einen entsprechenden Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung dieser juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgesetzt. Das ist also wirklich was ganz Neues. Bisher mussten sich eben die öffentliche Hand nicht umsatzsteuerlich durch einen Fragebogen erfassen lassen. Das ist jetzt eben neu. Das sollte dann auch ausgefüllt werden, außer, sagt das BMF, die juristische Person des öffentlichen Rechts ist schon anders irgendwie erfasst worden. Dann würde die Finanzverwaltung hier netterweise dann eben auf diese entsprechenden Daten zurückgreifen. Anders als bei uns normalen Steuerpflichtigen, wir müssen solche Fragebögen ausfüllen, die öffentliche Hand nicht. Dann hat das BMF am 19.02. nochmal darauf hingewiesen, dass es mit der Republik Österreich eine neue Konsultationsvereinbarung gibt. Das ist insofern für die Doppelbesteuerungsabkommen wichtig, weil dann eben nochmal Spezialfälle geregelt werden. Hier geht es dann um die Auslegung der Rentenzahlungen von der öffentlichen Hand an entsprechende Pensionsempfänger oder von Kirchen. Und da war dann die Frage, wo ist denn eigentlich diese Rente dann zu versteuern am Ende? Und dann die entsprechende Konsultationsvereinbarung besagt jetzt also, der Rentner, der Pensionär, der in Österreich sitzt, hat dann auch in Österreich diese Pension, diese Rente zu versteuern. Ja, und dann als letzter Hinweis auf BMF-Schreiben. Am 14. Januar hat das BMF dann bekannt gegeben, die amtliche vorgeschriebene Schnittstelle für entsprechende Daten nach dem Kryptowertsteuertransparenzgesetz auszusehen haben. Klingt alles ein bisschen abgefahren. Da geht es vor allem um Kryptobörsen und Kryptohandelsplattformen. Wie müssen die denn am Ende dann eben entsprechend ihre Daten der Finanzverwaltung zur Verfügung stellen? Dafür gibt es jetzt also ein entsprechendes Muster und wäre dann von denen auch entsprechend zu nutzen. So, wichtig dann aber tatsächlich, wenn es dann so in Richtung Steuerstrafrecht geht, da hat Berlin angekündigt, dass Berlin ein eigenes Finanzamt für Fahndung und Strafsachen aufsetzen will und dass die dann auch gleich ganz viele Rechte bekommen sollen. In Berlin ist das alles noch ein bisschen fragmentiert im Augenblick, wer dann die entsprechenden Fahndungen dann vornimmt. Wie gesagt, das soll jetzt dann in diesem Finanzamt gebündelt werden und das Finanzamt soll dann auch mehr IT-Rechte bekommen und, sodass man da entsprechend effektiver sein möchte. Das passt dann auch zu unserem nächsten Punkt. Die Bundesregierung hat dann nämlich einen Aktionsplan gegen die organisierte Kriminalität aufgesetzt. Und ein Teil der organisierten Kriminalität ist natürlich auch, dass man möglichst wenig Steuern zahlt oder am besten auch gar keine. Und da passt es ganz gut. Die Bundesregierung will eben auf der einen Seite so gegen organisierte Kriminalität vorgehen und da entsprechend dann auch die Strafverfolger stärken und unterstützen. Auf der anderen Seite, Berlin setzt ein entsprechendes Finanzamt dafür auf. Ja, und dann letzter Punkt von meiner Seite. Da möchte ich nochmal auf die Jahrespressekonferenz des Bundesfinanzhofs hinweisen. Der hat eine entsprechende Pressekonferenz für das Jahr 2025 aufgesetzt. Das ist immer so Ende Februar. Und jetzt ging es um das bedeutende Jahr 2025. Da ist der BFH nämlich 75 Jahre alt geworden und damit das älteste Bundesgericht, was wir in Deutschland haben. Um mal so ganz grob das zusammenzufassen, im letzten Jahr gab es ungefähr 1600 neue Fälle, die beim BFH eingegangen sind und rund 1800 sind bearbeitet worden. Also hat man ein bisschen den Altbestand hier auch schon abarbeiten können. Wenn es um Revisionen geht, da sind die unzulässigen bzw. unbegründeten, die lagen bei 44% und die erfolgreichen Revisionen, also zugunsten des Steuerpflichtigen, das lag bei 40%. Wenn ich den Weg über eine Nichtzulassungsbeschwerde gehen musste, da sah es ein bisschen schlechter für den Steuerpflichtigen aus. Unzulässige bzw. unbegründete NZBs lagen bei 73% und die erfolgreichen Nichtzulassungsbeschwerden gerade mal bei 15%. Und das ist auch so ungefähr der Wert, der jedes Jahr erreicht wird. Also eine Nichtzulassungsbeschwerde hat meistens, jedenfalls statistisch, nicht so einen großen Erfolg. Ja, und dann hat der BFH in seiner Jahrespressekonferenz neben auch ja, so ein Leuchtturmfällen aus dem letzten Jahr, zu denen wir gleich kommen, auch noch schon mal einen Ausblick gegeben, was denn dieses Jahr für Urteile noch kommen könnten. Und da habe ich Ihnen mal vier aus der großen Anzahl, die da genannt worden sind, rausgesucht. Einmal geht es darum, was ist denn eigentlich mit Geschäften zwischen Person in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, ist denn da der Fremdvergleichsgrundsatz auch einzuhalten? Das Thema dahinter ist, wenn ich innerhalb der Familie, also mit meinem Ehepartner oder mit meinen Kindern Geschäfte abschließe, da sagt die Finanzverwaltung und auch die Finanzgerichte, da muss der Fremdvergleichsgrundsatz eingehalten werden. Fraglich ist es bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Das ist nämlich bisher noch nicht entschieden worden. Das wird dann hoffentlich dann nächstes Jahr auch kommen. Dann ein zweiter für die Praxis auch sehr wichtiger Punkt ist die Reichweite der Schätzungsbefugnis. In dem Fall ging es darum, dass ein Friseur drei Ladengeschäfte hat und in nur einem Ladengeschäft war die Kassenführung nicht so ganz ordnungsgemäß. In den anderen beiden, da war es okay. So, und die Finanzverwaltung möchte natürlich jetzt dann auf den kompletten Friseurbereich, also alle drei Ladengeschäfte, dann eine entsprechende Hinzuschätzung dann vornehmen. Und darum geht es genau jetzt vor dem BFH. Ist denn das zulässig, wenn ich doch eigentlich das klar abtrennen kann und sagen kann, nur in dem einen Ladengeschäft war es nicht gut. Da könnte dann eben eine Hinzuschätzung stattfinden. Aber bei den anderen beiden war doch die Kasse nachweislich ordnungsgemäß. Warum denn da auch hinzuschätzen? Also der Fall liegt dann auch beim 10. Senat des BFH. Und zum Abschluss geht es dann auch nochmal um die Verfassungskonformität der Energiepreispauschale. Über die hatten wir ja hier auch schon ein paar Mal berichtet. Da muss der 6. Senat entscheiden, ob denn der, ja, die Besteuerung der EPP dann verfassungsgemäß ist. Und ebenfalls der 6. Senat wird sich mit der Steuerfreiheit von Sonderleistungen als Corona-Sonderzahlung beschäftigen müssen. Nämlich, Sie erinnern sich vielleicht, bei einer Corona-Sonderzahlung, die waren ja bis zu einem bestimmten Betrag dann steuerfrei. Und so mancher Arbeitgeber hat dann einfach gesagt, komm jetzt hier Urlaubsgeld, das deklarieren wir als Corona-Sonderzahlung, damit sind die jetzt plötzlich steuerfrei. Geht denn das? Also diese Frage wird dann hoffentlich dieses Jahr auch geklärt. Boah, jetzt habe ich einen riesen Monolog gehalten. Steffen, jetzt darfst du auch mal.
Ja, die Länder haben es schon. Der Bund soll es kriegen, das Tariftreuegesetz. Der Bundestag hat ein Bundestariftreuegesetz verabschiedet. Hier vielleicht ein paar Eckpunkte dazu. Es soll ab einem Auftrags- oder Vertragswert von 50.000 Euro gelten, gilt für den Bund und alle öffentlichen Auftraggeber auf dieser Ebene, also nicht auf Länder, sondern eben auf Bundesebene. Es gibt natürlich Ausnahmen, einmal für die Beschaffung des Eigenbedarfs. Also wenn der Bund Bleistifte kauft für seine Mitarbeiter, dann gilt dieses Bundestariftreuegesetz nicht. Und es gilt auch nicht für verteidigungs- und sicherheitsspezifische Aufträge. Ja, wie wird das dann konkret umgesetzt? Ja, dazu soll das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Rechtsverordnungen erlassen mit verbindlichen Arbeitsbedingungen, die dann jeweils gelten. Das Ganze soll dann überprüft werden durch eine zu errichtende Prüfstelle Bundestariftreue bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee. Also so viel zum Bürokratieabbau. Ja, und vielleicht auch ganz wichtig, die Nachunternehmerhaftung. Also man muss dann auch gucken, was die Subunternehmer so machen. Das Ganze ist zustimmungspflichtig. Der Bundesrat muss also diesem Gesetzesvorhaben zustimmen und wir werden sehen, ob der Bundesrat nicht noch auch eigene Vorstellungen dort umsetzt.
Ja, was ja meistens so der Fall ist. Also das
Genau.
wird wahrscheinlich dann am Ende wieder anders aussehen als gerade vorgestellt. Kommen wir mal zu den Urteilen. Da haben wir ja beide jeweils zwei Urteile mitgebracht und ich habe die beiden Urteile mitgebracht, die der BfH auf seiner Jahrespressekonferenz am 24. Februar vorgestellt hat. Bei dem ersten, da geht es um ein Wohnmobil. So gerade zu Corona-Zeiten wurden die ja dann in Massen gekauft. Und dieses Wohnmobil wurde von einem Ehepaar gekauft und hatte einen Wert von ungefähr 330.000 Euro. Man könnte also sagen, ein Luxusgegenstand. Dann wurde das Wohnmobil erstmal so ein bisschen selber genutzt und auch vermietet an fremde Dritte und Freunde. Und dann stellte man relativ schnell wieder fest, ach, das ist ja doch nichts für uns und es wurde verkauft innerhalb eines Jahres. So, und die Steuerrechtler unter uns, wenn die hören, ein Gegenstand wird innerhalb eines Jahres verkauft, die denken an die in Anführungsstrichen Spekulationssteuer nach Paragraph 23 Einkommensteuergesetz. Und da steht das tatsächlich drin, ne? Wenn du innerhalb eines Jahres einen Gegenstand verkaufst, dann hast du den entsprechenden Gewinn zu versteuern. Aber, und also erstmal, so hat das Finanzamt auch argumentiert, es gäbe einen Gewinn, der ist zu versteuern. Da hat man aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, nämlich den Bundesfinanzhof hier. Und der Bundesfinanzhof hat gesagt, naja, wir müssen in Paragraph 23 Absatz 1, Satz 1, Nummer 2, dann bitte auch noch weiterlesen. Es gibt nämlich einen Satz 2 und in dem steht drin, dass wenn es sich um einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs handelt, dann findet keine Besteuerung statt. Ja, was ist dann Gegenstand des täglichen Gebrauchs? Kann doch eigentlich nicht so ein Luxusgegenstand wie so ein teures Wohnmobil sein. Doch, doch, hat der BfH gesagt. Denn Definition des Gegenstands des täglichen Gebrauches ist, wenn der Gegenstand dem Wertverzehr unterliegt oder keinen großen Wertsteigerungspotenzial aufweist. Und das ist genau bei Wohnmobilen wohl der Fall. Ich kaufe es heute, ich verkaufe es morgen und mache dabei einen Riesenverlust, weil es eben dann entsprechende ja, Wertverzehr oder ja, Abschreibung dann schon in dem Bereich dann gibt. Der Käufer zahlt dann also nicht mehr so viel. Also haben wir tatsächlich hier einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs, sagt der BfH. Und entsprechende Gewinne wären nicht zu versteuern. So, jetzt könnte man erstmal jubeln. Aber wenn man so Kommentierungen auch schon der ersten BfH-Richter dazu liest, das ist eher mit dem Augenzwinkern, denn aus deren Sicht werden solche Wohnmobile eben meistens dann halt ein Verlustgeschäft sein, wenn die relativ schnell verkauft werden oder auch eben später verkauft werden. Ich mache immer einen Verlust damit, ist so deren Vorstellung. Und das bedeutet dann natürlich, wenn ich dann so einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs habe, der zu keiner Besteuerung führt, dass natürlich Verluste auch nicht geltend gemacht werden können. Also von daher muss nicht unbedingt ein für die Steuerpflichtigen gutes Urteil sein. Der BfH hat hier am 27. Januar 2026 entschieden, Aktenzeichen Römisch 9 R4 aus 25. Ja, und dann das zweite Urteil, das ging auch durch die Presse. Da ging es um eine Verabschiedung eines Vorstands einer Bank. Und hier hat die Bank selber die Verabschiedung geplant, hat die Gästeliste aufgestellt, hat auch nur eben dann ihre Gäste dann eingeladen, hat die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, das ganze Buffet bestellt und, und. Also alles auf dem Mist der Bank ja, gewachsen. Der Vorstandsvorsitzende, der verabschiedet worden ist, der ist natürlich auch eingeladen worden, plus noch ein paar Familienmitglieder mit ihm. So, das hat also das Finanzamt gesehen und gesagt, ach super, das war doch deine, lieber Vorstand, Verabschiedungstour. Also von daher ist das für uns Arbeitslohn. Und da hat der Bundesfinanzhof gesagt, nein, so ist das nicht. Wir müssen uns die Umstände des Einzelfalls angucken, liebes Finanzamt. Und die Umstände des Einzelfalls zeigen uns, das findet in den Räumlichkeiten der Bank statt. Die Bank hat es geplant, das war eine Gästeliste der Bank, alles hat die Bank gemacht, das war eine Veranstaltung der Bank. Und damit ist das eben Betriebsausgabe der Bank und nicht Arbeitslohn des Vorstandsmitglieds. Besonderheit hier auch, und da geht dann die Rechtsprechung, wird dann hier weiterentwickelt mit diesem Urteil. Der Vorstandsvorsitzende oder hat ja hier auch teilgenommen, plus seine Familienmitglieder. Und selbst das ist nicht Arbeitslohn und von ihm zu versteuern, da das Ganze eben eine Veranstaltung der Bank war. Also da gibt es dann eben, wie gesagt, eine Fortführung oder Weiterentwicklung der bisherigen Rechtsprechung des BfH. Das war das Urteil des BFH vom 19. November 2025, Aktenzeichen römisch 6 R 18 aus 24. Und jetzt hast du uns noch was Schönes mitgebracht, Steffen.
Genau. Der Bundesgerichtshof hat sich mal wieder mit den Vergütungsvereinbarungen befasst, die Anwälte mit ihren Mandanten schließen. Und hat dort Leitlinien aufgestellt, die eben von uns Anwälten zu beachten sind. Zum einen hat er klargestellt, dass nicht alle Details, die für das Mandat erforderlich sind, in diesem Vertrag geregelt sein müssen. Sie müssen nur bestimmbar sein. Das heißt, dieser Vertrag ist der Auslegung zugänglich. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Allerdings sagt der Bundesgerichtshof, bei anderen Dingen müssen wir streng sein. Da geht es zum Beispiel auf die Erstattungsansprüche. In dem konkret geprüften Vertrag stand da lediglich, das Honorar kann über dem RVG, also dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, liegen. Das hat er nicht genügen lassen. Also es muss klargestellt und ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die gegnerische Partei im Erstattungsfall regelmäßig nicht mehr als die gesetzliche Vergütung schuldet. Also das hat er in diesem Fall kritisiert. Und da gab es noch eine andere Regelung in diesem Vertrag. Dort hatte der Anwalt reingeschrieben, dass die Abrechnung seiner Zeithonorare als anerkannt fingiert wird, wenn kein Widerspruch kommt. Das hat der BGH natürlich nicht gelten lassen. Das würde den Mandanten nach § 307 BGB unangemessen benachteiligen. Also dieses Anerkenntnis durch Schweigen, das kennen wir ja alles, kennen wir ja alle, ist eben keine Willenserklärung, es sei denn, es ist wirklich ausschließlich positiv für den Schweigenden, was ja hier, denke ich, nicht der Fall ist. Das ist die Entscheidung gewesen vom 19. Februar 2026 zum Aktenzeichen römisch 9 ZR 226 aus 22. Ja, und dann haben wir noch eine Entscheidung aus dem Arbeitsrecht. Hier geht es um die Rechtsnatur eines gerichtlichen Vergleichs. Der hat natürlich prozessuale Bedeutung, insbesondere eine prozessbeendende Bedeutung, aber er hat auch einen materiellen Inhalt. Worum ging es? Parteien stritten, glaube ich, nicht das erste Mal miteinander über den Bestand eines Arbeitsverhältnisses und haben dann im Vergleich vereinbart, dass der Arbeitnehmer befristet wieder eingestellt wird. Das Besondere hier war, dass es um eine Universität ging, um einen wissenschaftlichen Mitarbeiter einer Universität, wo der Personalrat einer solchen Befristung zustimmen muss, also zwingend zu beteiligen ist. Der Arbeitnehmer, ich glaube selbst Jurist, hat das dann gesehen, hat die Befristung angegriffen und das LAG Niedersachsen hat klargestellt, dass ein solcher Vergleich eben auch eine materielle Bedeutung hat, also materiellen Inhalt. Und die Befristung war mangels Beteiligung des Betriebsrats halt unwirksam. Ja, das muss man also immer beachten, wenn man vor Gericht einen Vergleich schließt. Dieser Vergleich hat zwei Bedeutungen, einmal eine prozessuale, aber auch eine materiellrechtliche. Das war das LAG Niedersachsen vom 27. Oktober 2025 zum Aktenzeichen 4 SLA 348 aus 25.
Ja, prima. Dann war es das schon für diese Woche wieder. Danke, dass du dabei warst, lieber Steffen.
Gerne immer wieder.
Dann wünschen wir Ihnen, liebe Hörer, eine schöne Woche und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.